Ich lese uns den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Markus Kapitel 4, die Verse 35 bis 41. Am Abend dieses Tages sagte Jesus zu ihnen: Wir wollen ans andere Ufer hinüberfahren. Sie schickten die Leute fort und fuhren mit ihm in dem Boot, in dem er saß, weg. Einige andere Boote begleiteten ihn. Plötzlich erhob sich ein heftiger Wirbelsturm und die Wellen schlugen in das Boot, sodass es sich mit Wasser zu füllen begann. Er aber lag hinten im Boot auf einem Kissen und schlief. Sie weckten ihn und riefen: Meister, kümmert es dich nicht, dass wir zugrunde gehen? Da stand er auf, drohte dem Wind und sagte zu dem See: Schweig, sei still. Und der Wind legte sich und es trat völlige Stille ein. Er sagte zu ihnen: Warum habt ihr solche Angst? Habt ihr noch keinen Glauben? Da ergriff sie große Furcht und sie sagten zueinander: Was ist das für ein Mensch, dass ihm sogar der Wind und die See gehorchen? Galiläa vor knapp 2000 Jahren. Ein langer Tag ist zu Ende gegangen. Die Menschen um Jesus herum hatten viel erlebt und gehört. Jetzt ist Feierabend. Eine Bootsfahrt zum anderen Ufer des Sees Genezareth steht an. Zeit zum Ausruhen, Zeit zum Aufatmen. Was kann schöner sein als eine Bootsfahrt über den See im Kreis der besten Freunde? Aber es kommt anders als erwartet. Ein Sturm bricht los. Völlig unerwartet. Eine Situation, die bis heute gelegentlich am See Genezareth vorkommt. Eigentlich ist das ein ganz idyllischer See. Aber dieser See liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel. Und er ist umgeben von Bergen, den Ausläufern des Libanongebirges. Von Zeit zu Zeit treten dort sogenannte Fallwinde auf, die dann senkrecht auf die Seeoberfläche stoßen und dazu führen, dass binnen weniger Minuten dieser ruhige See sich in ein aufgewühltes Meer verwandelt. Ein Ereignis, das genauso schnell, wie es kommt, auch wieder verschwindet. Danach liegt der See so ruhig da wie zuvor. Ich bin in den letzten Jahren häufiger beruflich mit dem Schiff auf der Nordsee unterwegs. Es geht auch um Vögel zu kartieren wegen der Offshore-Windparks. Und ich muss sagen, es ist ein schönes Gefühl, bei ruhiger See den Hafen, zum Beispiel in Cuxhaven, zu verlassen und den Sonnenuntergang über dem Meer zu betrachten. Leider sind diese Momente auf der Nordsee eher selten. Oft weht da eine steife Brise und der Seegang ist doch eher ruppig. Schlimm wird es aber erst, wenn so ein richtiger Sturm aufkommt. Zwar brauche ich dann nicht, um mein Leben zu fürchten wie die Jünger, unsere Schiffe sind recht seefest, aber wenn ich dann irgendwann, wenn der Seegang zu stark wird, hundeelend unten in meiner Kajüte liege, auf dem Bett, den Eimer vor mir, ich erspare euch die Einzelheiten, auf jeden Fall ganz hundeelend und seekrank, dann kommen mir automatisch Gedanken ans Sterben. Mein Thema heute lautet Umgang mit der Angst. Auch wenn die meisten von euch wahrscheinlich in ihrem Leben noch nicht so richtig in Seenot geraten sind, die dazugehörigen Gefühle haben wir alle schon erlebt. Angst. Angst und Sorgen, damit kennen wir uns ziemlich gut aus. Nun, manche Sorge im Leben ist schnell wieder erledigt und über manche Situationen, wo wir Angst bekommen hatten, vielleicht als Kinder mal, können wir im Nachhinein sogar lachen. Aber dann gibt es auch diese hartnäckigen Sorgen oder diese Situationen, die uns Angst machen, weil sie so eine echte, nachhaltige Bedrohung für uns darstellen. Da wird zum Beispiel eine Krankheit diagnostiziert. Oder da zerbricht eine Partnerschaft. Oder ein guter Freund geht weg. Ein Arbeitsplatz geht verloren. Oder ganz auf einmal bricht in unserem Leben auf einmal neu die Sinnfrage auf. Wozu das alles? Warum bin ich auf dieser Welt? Lebenskrisen stehen meist unangemeldet vor der Tür. Das ist genauso wie so ein Sturm, wie so ein Wirbelwind, der dann aus heiterem Himmel auf das Leben herabstürzt und der uns so richtig durcheinander wirft. Das ist dann so, als hätten wir auf einmal den Boden unter den Füßen verloren und das, was früher getragen hat, trägt auf einmal nicht mehr. Manchmal verlieren wir dann die Fassung, wir fühlen uns entwurzelt, wir irren umher und wissen nicht mehr, wer wir sind. Und das Schlimme ist ja, wenn man gegen dieses Gefühl, das dann kommt, ankämpft, wenn man gegen die Angst ankämpft, dann nützt das gar nichts. Das gleicht dann der Situation der Jünger damals auf dem See. Die versuchen, das Wasser rauszuschöpfen, aber für jeden Eimer, den sie rausschöpfen, kommen 3 weitere hinein. So ist das mit der Angst. Je mehr man gegen sie ankämpft, desto mehr gerät man auch in ihren Bann. Es ist ein aussichtsloser Kampf. Dabei ist es ja etwas ganz Menschliches, Angst zu bekommen. Wenn wir uns einer Situation nicht gewachsen fühlen, wenn uns Umstände oder auch andere Menschen bedrohen, ja, auch wenn wir selber einmal vor uns stehen und in die Abgründe unseres eigenen Herzens schauen und merken, da stimmt was nicht, ich komme nicht mit mir klar, dann kann Angst hochkommen. Wir bekommen es mit der Angst zu tun. Und das ist auch etwas völlig Normales. Und es ist hilfreicher, diese Angst zu benennen und ihr ins Auge zu schauen, als so zu tun, als seien wir über jede Situation erhaben. Ich gebe das zu. Ich bin auch manchmal eine ängstliche Seele. Da höre ich zum Beispiel von einer Krankheit, die irgendjemanden befallen hat. Vielleicht lese ich es auch nur in der Zeitung. Und augenblicklich läuft bei mir ein Film ab. Könnte ich diese Krankheit nicht auch bekommen? Oder schlimmer noch, könnte ich sie nicht längst schon haben? Ängstlich taste ich meinen eigenen Körper ab, nehme die kleinsten Unregelmäßigkeiten an mir wahr und deute sie als Symptome einer schlimmen Krankheit. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das auch. Dieses Beispiel macht aber auch deutlich, dass Angst immer auch eine irrationale Komponente hat. Angst ist auch Kopfkino. Das Gruselszenario entsteht durch unser eigenes Denken, durch unsere Deutung. Der deutsche Begriff Angst hängt auch mit Enge zusammen. Unser Blick verengt sich, wenn wir Angst bekommen. Wir können dann nur noch auf das schauen, was uns Angst macht. Wir sehen keine Auswege mehr. Wir sind nicht mehr in der Lage, kreative Lösungen zu finden. Und am Ende erstarren wir wie das Kaninchen vor der Schlange. Das heißt nicht umsonst, Angst ist ein schlechter Ratgeber. Warum? Weil der Ängstliche nur auf die Bedrohung starrt, weil er die Bedrohung möglichst weghaben will. Und Angst kann dann Menschen auch aggressiv machen. Ich bin davon überzeugt, dass die Gewalttätigkeiten dieser Tage Ausländern gegenüber auch ihren Ursprung in einer subtilen, unbewältigten Angst vor dem Fremden haben. Mit dem Gefühl der Angst stellt sich für viele Menschen auch die Frage nach Gott ein. Gott, wo bist du? Wo bist du? Wo bist du, wenn ich Angst bekomme? Wo bist du, wenn mir das Wasser bis zum Hals steht? Und dann stellt man auf einmal fest, man spürt nichts von Gott. Gott scheint weg zu sein. Gerade in dieser Situation ist Gott nicht zu sehen und nicht zu hören. Jesus schläft. Jesus schläft. Das stellen die Jünger völlig entgeistert fest. Und ich kann sie nur gut verstehen, wenn sie dann fragen, Jesus, fragst du nicht danach, dass wir verderben? Interessiert es dich nicht, dass wir untergehen? Einen anderen Menschen schlafen zu sehen, wenn man selber nicht schlafen kann, das ist ziemlich hart. Und das ist schwer auszuhalten. Jesus, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und wir könnten mit den Jüngern schreien, Gott, kümmert es dich nicht, dass unsere Welt den Bach runtergeht? Fragst du gar nicht nach den unschuldigen Kindern, die auch in der vergangenen Woche wieder im Mittelmeer ertrunken sind? Warum greifst du da nicht ein? Wir haben oft die Vorstellung von Gott, er sei allmächtig und müsse doch eigentlich überall dort eingreifen, wo Not herrscht oder wo Ungerechtigkeit ist in dieser Welt. Nur warum tut er es nicht? Warum gehen so viele Schiffe unter? Im wörtlichen und auch im übertragenen Sinn. Und es greift kein Gott ein, es steht auch kein Jesus auf, der dem Sturm am Ende Einhalt gebietet. Haben wir uns vielleicht ein falsches Bild von Gott gemacht? Nun, in unserem Bibeltext geht das Schiff nicht unter. Die Jünger ertrinken nicht. Jesus steht auf, spricht mit Wind und Wellen und auf eine wunderbare Weise beruhigt sich der See wieder. Der Wind legt sich, die Wellen gehen zurück und es ist alles so wie vorher. Die Jünger erreichen das andere Ufer und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Wer ist dieser Mensch, dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen? Staunen. Staunen ist eine Möglichkeit, mit dieser Geschichte umzugehen. Eine andere wäre zu fragen, warum kann Jesus eigentlich in dieser Situation schlafen? Warum hat er keine Angst? Ich möchte gerne mit euch für einen Moment auf den schlafenden Jesus schauen. Da liegt er im Boot hinten auf einem Kissen, ganz gemütlich eingekuschelt und schläft. Und seine Jünger starren entweder auf die aufgewühlte See oder sie schreien schon um Hilfe. Was hat das mit uns zu tun und unseren Ängsten, diese Situation? Jesus, der hatte einen anstrengenden Tag hinter sich. Er ist müde, er liegt auf dem Kissen und schläft wie ein Kind, könnte man fast sagen. Wind und Wellen scheinen ihm gar nichts auszumachen. Und ich füge das jetzt mal aus eigener Erfahrung hinzu. Man muss schon extrem müde sein, wenn man bei starkem Seegang schlafen kann. Ich konnte das bislang noch nicht. Aber Jesus ist nicht nur müde. Jesus weiß sich auch geborgen, geborgen in seinem Gott und Vater. Und Jesus spürt, meine Mission auf dieser Welt ist noch nicht zu Ende. Und diese innere Gewissheit, die lässt ihn ruhig schlafen, auch wenn es um ihn herum noch so tobt. Es ist genau dieses Vertrauen, diese innere Gelassenheit, dieses Geborgensein in Gott und im eigenen Leben, das Jesus an seine Nachfolger weitergeben möchte. Im Bibeltext heißt es, dass nach dem Sturm auf dem See eine Stille entstand. Und mitten in diese Stille hinein spricht Jesus zu seinen Freunden, warum habt ihr solche Angst? Habt ihr immer noch kein Vertrauen? Anders gesagt, ihr könntet es doch eigentlich schon besser wissen. Erinnert euch doch an die wunderbaren Momente, in denen ihr gespürt habt, Gott ist auf unserer Seite, er hält und er trägt uns. Ihr seid nicht allein und ihr könnt niemals, wirklich niemals tiefer fallen als in Gottes Hand. Es geht hier also um ein Grundgefühl, um das Vertrauen in Gott und um Zuversicht. Wenn Jesus redet, lenkt er unseren Blick häufig auf die Kinder. Auch Gottvertrauen hat etwas zu tun mit dem Geborgenheitsgefühl eines Kindes. Kinder, die können, wenn sie klein sind, fast überall schlafen. Das ist schon erstaunlich. Und wenn sie dann doch aufwachen und Angst bekommen, dann krabbeln sie ganz automatisch ins Bett ihrer Eltern. Vor inzwischen vielen Jahren, als unsere Kinder noch klein waren, gab es nachts einmal ein heftiges Gewitter. Irina, unsere Tochter, wachte davon auf und kam zu uns ins Bett gekrabbelt. Christoph, unser Sohn, hatte nichts davon mitbekommen. Am nächsten Tag nun erzählte Irina unseren Freunden, also letzte Nacht, da hatte ich ganz viel Angst vor dem Gewitter. Aber Christoph, der hat einfach mutig weitergeschlafen. Mutig weiterschlafen. Wir sprechen manchmal von der Ruhe vor dem Sturm. Wichtiger noch ist die Ruhe nach dem Sturm. Das ist die Zeit, wo wir etwas aufnehmen und neu verstehen können. Die Zeit, wo Gott in unser Herz hineinreden will. Das ist der Zeitpunkt, wo wir aus einer Krise heraus etwas für unser Leben lernen können. Was können wir aus dieser Geschichte lernen? Was können wir aus diesem Text mitnehmen? Wenn die Not am größten ist, zu Jesus schreien und darauf hoffen, dass er hilft. Das wäre zu wenig. Und es würde dem Kern dieses Bibeltextes nicht gerecht werden. Nein, der schlafende Jesus ist eine Einladung zum Gottvertrauen. Ein Gottvertrauen, das ich auch in gutem Schlaf ausdrücken kann. Schlafen auch angesichts von aufwühlenden Umständen um uns herum und auch angesichts von Ängsten in unserem Inneren. Nun, ich gebe zu, das mag nicht immer gelingen. Manchmal sind wir zu aufgewühlt, um tatsächlich einschlafen zu können. Aber auch dann kann es uns eine Hilfe sein, wenn wir uns darauf besinnen, dass wir von Gott gehalten sind. Immer und überall und in jeder Situation. Und dann gibt es vielleicht auch Situationen, wo auch das nicht gelingt. Nun, dann ist es gut, Freunde zu haben, die wir besuchen oder anrufen können. Freunde, die nicht immer gleich einen guten Rat parat haben, sondern vor allem ein offenes Ohr. Freunde, mit denen wir unsere Ängste und Sorgen teilen können und die es uns leichter machen, sie zu tragen. Und dann, keine Frage, gibt es auch Situationen, da geht es nicht um das Verschlafen von Problemen, sondern es ist das Handeln angesagt. Im Garten Gethsemane zum Beispiel weckt Jesus seine müden und schlafenden Jünger auf und sagt, könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Hier war das Schlafen gerade nicht angesagt. Gelassenheit darf nicht mit Lethargie verwechselt werden und der Glaube an Gott nicht mit einem Beruhigungsmittel. Aber oft genug kommen wir doch in Situationen, wo mit unserem Aktivismus gar nichts getan ist. Wo wir einfach nur abwarten und aushalten müssen. Wo eine Spannung bleibt, weil wir einfach nicht wissen, wie die Situation ausgehen wird. Niemand von uns weiß zum Beispiel, was in der Zukunft noch auf ihn zukommen wird. Und es wird sicherlich so sein, dass manchmal eine dunkle Wolke bedrohlich am Horizont steht und dass manchmal auch die Wellen in unserem Leben noch hochschlagen werden. Ängste und Sorgen lassen sich nicht immer vermeiden. Aber eins ist doch klar, Ängste und Sorgen führen zu keiner positiven Veränderung. Eine Veränderung geschieht, wenn sich unsere Sorge in Vertrauen und wenn sich unsere Angst in Zuversicht verwandelt. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Eugen Drewermann. Die ganze Welt ist voller Wunder in jedem Augenblick. Denn Gott verlässt uns nie. Er ist uns immer nahe. Nicht erst, wenn wir ihn rufen. Im Ernstfall rettet uns nicht ein spektakulärer Eingriff von außen. Was uns rettet und uns leben lässt, ist Tag für Tag der stille Glaube an die ständige Gegenwart Gottes, der den Sturm beruhigt und unser Schiff dem anderen Ufer näher bringt. Amen.